Der Krieg in der Ukraine. Andrea Gavrich ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Gießen. Einer ihrer Schwerpunkte ist Osteuropa. Schönen guten Morgen, Frau Gavrich.
Herr Wolf.
Frau Gavrich, bis gestern am frühen Morgen waren die meisten ja davon ausgegangen, dass die russische Führung sich, ich sag mal, den Osten der Ukraine sichern wollte, wenn sie einmarschierte. Dort, wo die Separatisten-Hochburgen Putin angeblich um Hilfe gebeten hatten. Aber nun zeichnet sich eben ab, die ganze Ukraine ist Ziel, gekämpft. Wenn stimmt, was wir hören, wird heute Morgen vor allem um Kiew. Was glauben Sie, was will Putin am Ende das ganze Land besetzen?
Ja, wenn wir jetzt inzwischen gelernt haben, wir müssen ihn beim Wort nehmen, dann ist hier eins der zentralen Schlagworte, die natürlich unsäglich sind, das Wort der Denazifizierung. Das heißt am Ende, es ist ein verbrämter Begriff dafür, dass er den Regime Change möchte. Das möchte er. Er hat in seinen Plänen, in seiner Art einer russischen Vormachtstellung, braucht er sowohl die Ukraine als auch Belarus. Und dabei ist es auch ziemlich wichtig zu verstehen, was wir jetzt heute alle auch verstanden haben können. Und wir haben vorher unter Fehleinschätzung, glaube ich, da kollektiv auch gelitten. Er braucht Belarus und die Ukraine für seine Art der Vormachtstellungsverständnisses und die gescheiterte Revolution in Belarus und die Tatsache, dass er Lukaschenko jetzt dann eher mehr in der Hand hat dadurch, war eine wichtige Vorbedingung dafür. Und letztlich das, was wir letztes Jahr gesehen haben, auch als Präludium dessen, wo wir jetzt stehen, in der Tat. Und die Fehleinschätzung, die wir, glaube ich, alle hatten, war, dass es ein ähnliches Szenario geben würde wie in Moldau und in Georgien, sogenannte erkaltete Konflikte, Frozen Conflicts, die ja auch jeweils, wo die Territorien russisch unterstützt sind, und dass es dabei bleiben könnte in Bezug auf die Ostukraine oder auch die Krim. Und das war die Fehleinschätzung. Das hat nicht funktioniert, weil die Ukraine für ihn etwas ganz anderes ist als Moldau und Georgien.
Mit anderen Worten, wenn er sich Kiew geholt haben wird, wenn es Regime-Change gegeben haben wird, wie Sie sagen, wenn Selenskyj weg ist, dann wird erstmal Ruhe sein?
Also an dieser Stelle müssen wir alle sagen, können wir nicht mehr. Also die Spekulation, also die Antwort ist, ich weiß das nicht. Ich gehe davon aus, dass er keine Konfrontation mit der NATO haben möchte. Wir gehen jetzt ja auch momentan davon aus, er würde sich nicht aufhalten lassen wollen. Das ist ja die große Frage, die auch dahinter steht, wenn Deutschland sagt, Waffenlieferungen kommen nicht in Frage, auch aufgrund unserer eigenen außenpolitischen Prämissen. Hätte das jetzt etwas geändert, wie Herr Habeck gestern auch gesagt hat, die Vermutung ist, er möchte genau dieses Regime in der Tat in der Ukraine sozusagen beendet sehen, und dann würde er vermutlich mit Belarus und der Ukraine zusammen seine Großmachtsvorstellung sozusagen weiter denen weiter nachgehen. Jetzt die große Frage ist zum Beispiel auch, wird die russisch-belarussische Union jetzt auch weiter gestärkt werden? Wird Belarus dann die Staatlichkeit quasi auch aufgeben müssen? In der Form, in der ganz absoluten Form vermutlich nicht, aber genau das steht dahinter. Er möchte das mit diesen beiden Staaten zusammen machen, und wir wissen ja nicht, wie die Perspektive in der Ukraine jetzt sein wird. Wird es gelingen oder nicht? Das ist die große Frage.
Was macht Putin so sicher? Ich meine, die Sowjetunion hat Erfahrungen in Afghanistan, Russland Erfahrungen in Tschetschenien, die waren nicht gut. Was macht ihn so sicher, dass es jetzt klappen kann?
Ich glaube, er ist nicht sicher. Er ist, das haben ja auch also viele Beobachterinnen und Beobachter gesagt, man weiß tatsächlich nicht, was er denkt. Man sieht aus seinen Wortäußerungen auch eine große Inkonsistenz, krude Argumente, schräge Begründungen. Er ist nicht sicher. Er ist einfach er ist ja ein autokratischer Patriarch, und ich glaube, wir haben immer fehlverstanden, was autokratisches Regieren bedeutet. Und autokratisches Regieren bedeutet auch irrationale Versuche des eigenen Machterhalts. Und das ist dieser Taktik jetzt unterzuordnen. Es ist ein irrationaler Versuch des eigenen Machterhalts mit einem etwas altertümlichen patriarchalen Verständnis von männlicher Ehre, männlicher beleidigter Ehre und sozusagen dem zurückgesetzt werden. Das ist ja auch seine Antwort darauf. Es ist ja immer in seiner Rhetorik auch eine Antwort auf die USA mindestens und die NATO generell. Also die Ukraine ist ja nur ein Teil dessen, sondern das ist ja sein eigener Wunsch, sozusagen seine Sicherheitsposition in der Welt wiederherzustellen. Und was wir alle übersehen haben oder was auch vielfach nicht richtig wahrgenommen wurde in den vergangenen, seit 20 Jahren, er hat ja eine eigene eurasische Sicherheitsarchitektur aufgebaut. Er hat eine kleine Gegen-NATO aufgebaut, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit. Die hat jetzt so eine Art Testcase kürzlich in Kasachstan gehabt. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Triggerpunkt gewesen, zu sagen, da wurden wir um Hilfe gerufen, das hat da funktioniert, die eigene eurasische Sicherheitsarchitektur ist gestärkt worden, auch mit anderen Organisationen, mit der Shanghai Cooperation Organization. Und sein Ziel war es, Eurasien sozusagen und einer seiner eigenen Sicherheitsarchitektur, wenn es geht, zu dominieren. Wo wir jetzt gerade in einem neuen Forschungsprojekt auch erforschen, war das tatsächlich sehr viel russische Marionette und gab es da auch eigene Akteure in diesen Sicherheitsorganisationen. Aber auch da muss ich jetzt sagen, für meine Forschung in vieler Hinsicht ist seit gestern alles auf den Kopf gestellt. Vieles, was wir an Thesen hatten und an Forschungskontexten haben, müssen wir jetzt einfach auch nochmal neu umdenken, was die russischen Strategien angeht.
Und das wird sicherlich eine Weile dauern. Frau Gavrich, für wie widerstandswillig, wie widerstandsfähig halten Sie die ukrainische Bevölkerung?
Das ist ganz schwer zu prognostizieren. Wir haben eine Bevölkerung, die es geschafft hat, eine eigene Revolution durchzuführen, in der Euromaidan-Revolution im Nachgang dessen, dass ja damals dann der Assoziierungsvertrag mit der Europäischen Union nicht unterzeichnet wurde durch den damaligen Präsidenten. Wir haben sehen können, dass die Bevölkerung sehr bereit war, den Weg in die Demokratisierung zu gehen. Wir haben jetzt keine Anzeichen, dass dieser Wille ungebrochen ist, aber wir wissen natürlich auch nicht, wie kriegsförmig tatsächlich jetzt diese Auseinandersetzung wird. Also wir haben ja die Berichte von heute Nacht, morgen früh, dass jetzt auch der Wechsel hin zur Hauptstadt Kiew stattfindet, auch die vermehrte Berichte, dass es auch zivile Ziele stärker dann durch zumindest den ukrainischen Präsidenten formuliert wurde, zivile Ziele angegriffen werden. Die Widerstandsfähigkeit hängt sicherlich dann auch von der Kriegstaktik ab. Da wage ich mir jetzt keine Prognose entsprechend abzugeben. Aber wir sehen ein Volk, was eigenständig eine Revolution durchgeführt hat, damals in der Euromaidan-Revolution, bevor es dann zur Annexion der Krim kam. Insofern sehen wir ein Volk, das schon bewiesen hat, dass es die eigene Stärke auch hat, sein eigenes Land in die Richtung zu lenken, in die es gerne gehen möchte.
Und was wissen wir über den ukrainischen Apparat, über Verwaltung, Militär, wie antirussisch, wie pro-russisch ist man da, wissen wir das?
Also wir haben ja durchaus auch eine engere sozusagen Kooperation gehabt mit vielen westlichen Staaten in den vergangenen Jahren. Also es gab sogar durchaus auch von deutscher Seite immer wieder den Versuch, zumindest was Coaching angeht oder so. Also viele westliche NATO-Staaten haben auch unter der Hand versucht, den ukrainischen Militärapparat mitzuhelfen, zu modernisieren. Also ohne tatsächlich direkte militärische quasi Support, aber in verschiedenen logistischen Hilfestellungen. Das hat auf alle Fälle stattgefunden. An welcher Stelle das jetzt das kippt, das wage ich auch nicht zu prognostizieren. Aber die starken Bemühungen einer auch engeren Verzahnung zwischen Ukraine und der NATO, was logistische Fragen angeht, was Professionalisierung von Strukturen angeht, das hat durchgehend stattgefunden.
Frau Gabrich, wir haben eine halbe Minute bis zu den Nachrichten. Es sind ja die Stunden großer Worte. Solidarität, Putin wird nicht gewinnen, der Westen wird zusammenstehen. Was eigentlich, wenn nicht?
Wenn der Westen nicht zusammensteht. Was wir momentan sehen, ist, dass die NATO umgeschwenkt hat auf die eigene Verteidigung. Was wir sehen, ist, dass die Europäische Union ein Sanktionspaket auf den Weg gebracht hat, wo das schärfste Mittel SWIFT nicht dabei war. Das verstehe ich nicht. Auf was soll da noch gewartet werden? Das war für mich jetzt eher ein Zeichen von nicht komplettem Zusammenstehen gestern. Das halte ich für problematisch. Die Frage der Waffenlieferung hat die Bundesregierung heute nochmal abgelehnt. Das ist sozusagen durch. Und aber meines Erachtens nach muss eine richtige Antwort wird beinhalten, dass es auch uns wehtun wird. Das wird der Preis der Solidarität sein. Anders kann ich mir das gerade gar nicht denken.
Die Politikwissenschaftlerin Andrea Gavrich, vielen Dank für diese Einschätzungen.
Ich danke Ihnen, Herr Wolf.
NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.